Ich freue mich sehr auf den Vortrag der Georg Himmeler.
Ganz herzlichen Dank. Exakt, exakt. Herzlich willkommen alle, genau zum richtigen Moment. Ich bin begeistert. Herzlich willkommen alle. Herzlich willkommen auch an die, die per Streaming zugeschaltet sind. Ja, klasse, dass so viele Leute da sind und auch noch direkt in Präsenz. Bin richtig begeistert. Und jetzt muss ich leider ich mache das gerne. Ich trage ja super gerne vor, wenn die, die mich kennen, wissen das. Und ich habe Ihnen was mitgebracht, was so meine Gedanken zu diesem Thema sind. Eigentlich KI, und ich bin ein Skeptiker, ja, und also das, was in der Zeitung steht, das finde ich alles nicht so recht überzeugend, und ich möchte einfach mal meine Gedanken mit Ihnen teilen. Es kann sein, dass der ein oder andere mitmachen muss, das haben Sie schon antizipiert, deswegen sind Sie alle weit weggegangen, das habe ich schon verstanden, ja, das nützt aber nichts, weil ich kann ja nach oben kommen, ja. Ja, gehen Sie ruhig weg, das nützt alles, aber ernsthaft. Ich habe 1984 angefangen, Informatik studieren in Hamburg. Und das war natürlich auch eine super aufregende Zeit. Das war damals die Zeit, wo der erste Mac rauskam. Und ich bin ja ein Fan von Don Norman, der eigentlich gesagt hat, wir wollen die Objekte direkt manipulieren, nicht? Auf unserem Schirm. Sehen Sie, hier ist der Tablet-Computer und ich kann dann da was schieben, was machen, was tun. Finde ich auch immer noch super, ja. Seine Idee war, dass man den Computer eigentlich gar nicht sieht. Das fand ich damals extrem cool. Da haben wir früher so beim Prompt irgendwas eingetippt und man konnte den Computer nicht sehen. Ja, das ging einfach nicht. Ja, und ja, dann habe ich das mir so ein paar Jahre angehört und diese Vorlesungen fand ich auch alles super. Und irgendwann dachte ich, ja, dieses Gezupsel da auf dem Bildschirm mit den Dingern und ich muss so viel selber machen, das geht gar nicht. Ich kann doch nicht alles selber machen. Ja, und naja, da habe ich gedacht, da müsste man eigentlich eine andere Perspektive einnehmen. Ich habe dann seine Bücher gelesen, kann ich jedem nur empfehlen. Er hat das auch schon antizipiert. Also direkte Manipulation war so sein Ding, aber er hat schon noch einen Tick weiter gedacht. Die Bücher kann ich jedem empfehlen. Die sind alt, aber immer noch richtig klasse. Und einige meiner KollegInnen sind da ja auch forschungsmäßig immer noch sehr aktiv. Ich habe mir gedacht, eigentlich arbeiten Menschen zusammen. Das glaubt mir immer keiner, wenn ich das sage. Ich bin Informatiker und ich denke, Informatik kümmert sich darum, dass Menschen zusammenarbeiten können. Ja, glaubt mir eigentlich immer keiner, ist aber meine Sicht. Und ich habe eigentlich die Idee, dass man eigentlich an die Computer Aufträge vergeben soll. Buche mir die Reise und das ganze missliche Zeug. Mit passt das Hotel zu mir, soll doch bitte eigentlich die Maschine klarkriegen. Und das 25. Mal in der Warteschlange anrufen, um ein Visum zu beantragen, das muss ich doch nicht durch Clicky-Bunty-Interfaces selber machen. Sie sehen die Idee. Ich finde das nicht schlecht, dass man es machen kann, ja? Sonst könnten wir ja gar nicht die Sachen machen. Aber es ist nicht das so, wie ich es habe. KI interessiert. Da war nämlich die Idee, dass man Systeme bauen kann, die quasi für mich dann arbeiten. Ja, klar, ich kann sagen, drucke mir das Dokument, da arbeitet auch irgendwas für mich. Ich hatte natürlich etwas, sag ich mal, umfangreichere Aufgaben im Sinne. Sie sehen, das ist klar, das ging schon immer, aber so buche Reise ist so der Klassiker. Oder mache meine Steuererklärung, das ist natürlich der Oberbringer, ja. Habe ich letztes Wochenende geschwitzt, war ja kurz vor Schluss. Naja, Sie sehen, das sind die Menschen, die haben irgendwelche Dienste, die sie mit natürlicher Sprache, mit Gesten will ich nicht oder was weiß ich, immer in Anspruch nehmen können. Das ist meine Vorstellung. Und vielleicht ist das System auch schlau genug, mich ein bisschen zu beobachten, dass das, was ich brauche, mein Informationsbedarf vielleicht irgendwie antizipiert wird. Sie sehen, das ist eigentlich eine AI in the large Vision, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, nicht? Und wichtig ist mir eigentlich immer, es geht um mehrere Menschen. Da könnte auch ein humanoider Roboter dazwischen sein, war mir aber eigentlich nie so besonders wichtig. Das ist eine tolle Sache, aber das muss ja immer so viel Hardware und so viel Schrauben, das war nicht meins. Ist richtig aufwendig, richtig viel Arbeit, aber cool. Haben wir auch im Institut, so ist es nicht. Dann habe ich das so studiert und jetzt führe ich uns sofort in die Jetztzeit. da lese ich so viele Märchen, ja, ich, damals schon, ja, da gibt es Daten und da gibt es die KI und die, da füttert man die Daten da rein, nicht, und dann werden Einsichten für den Menschen generiert. Haben Sie das schon mal gelesen in der Zeitung? Vermutlich in der einen oder anderen Weise, nicht? Oder es wird gleich eine bestimmte Funktionalität erzeugt, wie Sie das möchten. Und funktioniert das? Es funktioniert sowas von gar nicht. Man wünscht sich, dass man so dann irgendwie was machen kann, ja, Bilder klassifizieren, irgendwie voraussagen, was eine Maschine sozusagen in irgendeiner Weise, wann sie kaputt geht, also wenn die Vibrationen zunehmen, nicht? Und so. Aber leider ist es nicht so einfach, dass man Daten gibt, irgendeine KI oder die KI, wenn sie so mal losläuft, und dann funktioniert es. Es geht einfach nicht. Ja, das geht auch in 100 Jahren nicht. Und die KI gibt es schon mal gar nicht, aber sie lesen das halt immer wieder und hier müssen wir ein bisschen mit leben. Naja, so ein bisschen weiter sind viele im Denken gekommen, das finde ich auch wichtig. Wieder die Daten und jetzt gibt es ein maschinelles Lernsystem, gell, das jo, kann irgendein Entscheidungsbaumgenerator sein oder die Technik von Google, TensorFlow und Derivate. Da wird dann halt auf den Daten gearbeitet und dann wird ein Programm erzeugt. Daten rein, Programm raus. Ja, das ist dann ein ganz spezieller Entscheidungsbaum-Evaluator als Programm oder eine Kaskade von linearen und stückweise linearen Funktionen. Einige nennen das auch neuronale Netze. Das ist dann natürlich ein ganz konkretes neuronales Netz. Ich vermeide immer diese anthropomorphen Vokabeln. Das ist irgendwie, da denken die Leute, da ist hier irgendwas Realitäts- oder irgendwas ähnlich. Ja? Das ist nicht meins. Das finde ich, das nervt. Ja? In jedem Fall sehen Sie, daraus kommt ein einfaches Programm raus. Viele nennen das dann eine KI. Ja? Und das wird dann natürlich in irgendeinem Betriebssystem installiert und dann gibt es Eingabedaten und dann passiert irgendwas. Das ist schon ein Tick realistischer. Also da würde ich sagen, das könnte schon klappen. Das wird auch vielfach benutzt. Nur das, was dieses kleine Programmchen tut, das ist natürlich noch nicht annähernd das, was ich in meiner Vision eben geschildert habe. Ja? Da, natürlich kannst du so ein Scheißding bauen, was 100.000 Bilder anguckt und sagt, das ist ein Hund und das ist eine Katz. Ja? Brauchst du kein bisschen die Funktionalität. Aber so im Prinzip ist das ein Kuchen, also, ne, also Katzenbilder sind ja auch sehr beliebt. Also wenn man die rausfinden kann und dann anzeigen kann, das ist schon mal, also schon nützlich. Für meine Vision ist das klar, dass es nicht tauglich ist, das so simpel sich vorzustellen. Ja? Also so kann es nicht gehen. Und eine KI als Wesen, die dann irgendwas tut, das finde ich auch maßlos überzogen. Da wird immer im Deutschen gesagt, eine Intelligenz. Ja? Ich kann das nicht mehr hören. Das ist ein stinknormales Programm mit vielen Parametern. Ja? Kriegt Eingabe, wird ablaufen gelassen und produziert eine Ausgabe. Ja? So. Gut, das ist so. Ich meine, klar, ich habe hier mal ein paar Sachen erwähnt, da können Sie noch 20 verschiedene hinzufügen. Da ist jetzt auch nicht einer unbedingt besser als der andere. Man weiß schon irgendwie seit 20 Jahren, dass man eigentlich die Dinger kombinieren kann. Dann kann man in vielen Fällen etwas Besseres hinkriegen. Wer Interesse hat, kann das hier auch nochmal nachlesen. Also ein Formalismus ist häufig überfordert. Wenn Sie wenige Merkmale haben bei Ihren Eingaben, dann sind Entscheidungsbäume gut. Bei hochdimensionalen Daten sind dann die Kaskaden von linearen und stückweise linearen Funktionen vielleicht gut. Können Sie sich fragen, ja, kann man denn da, das habe ich auch schon so oft gehört, nicht auch Data Mining dazu sagen? Was ist denn der Unterschied zwischen Data Mining und Machine Learning? Habe ich mal Google gefragt und Google hat mir gleich diesen Artikel gezeigt, ja. Also Machine Learning steht da, bildet den menschlichen Lernprozess nach. Glauben Sie das? Glaube ich überhaupt nicht. Kein Stück glaube ich das. Jeder Psychologe würde kopfschüttelnd aus dem Raum laufen, wenn das behauptet werden würde. Ja? Aber das, die Leute hören das halt gerne und damit möchten die Leute auch ihre Technologie, welche das dann auch immer ist, pushen. Da gibt es so ein paar, 4, 5 amerikanische Firmen, die würden es gerne, wenn wir so denken, haben, wenn wir so denken würden. So. Ja, ja, gut, tun wir aber nicht. Also ich glaube mal, das kann man einfach nicht halten, ja. Die Psychologen haben umfangreiche Ergebnisse in ihrer Wissenschaft, wie das menschliche Denken funktioniert. Und das, was wir da mit den einfachen Systemen von Kaskaden von linearen und nichtlinearen Funktionen bauen, das kann man sofort als nichts irgendwie ähnlich klassifizieren. Wenn wir das mal so hinnehmen, dann komme ich einfach zu dem Schluss, eigentlich ist das das Gleiche. Vielleicht nicht ganz. Ich würde mal sagen, wenn es um Data Mining geht, Databases, der Kollege hat es ja gesagt, das interessiert mich auch. Dann haben wir auch Big Data Sachen und dann sind die Daten auch auf dem Sekundärspeicher, auf der Festplatte, wie man früher sagte. Und das ist natürlich ein Tick schwieriger, weil da kommst du nicht so schnell ran und dann musst du richtig über. Na, ich habe eine tolle Vorlesung, Datenbanken kann ich jedem von Ihnen empfehlen. Das ist also Investment fürs Leben. Ist aber länger als 90 Minuten. Ich behaupte aber, egal, ob wir das Data Mining nennen oder nicht, es gibt mit dieser Idee, da kommen die Daten und ich lerne da was raus, einfach fundamentale Probleme. Und das möchte ich in dieser Argumentation Ihnen mal nahebringen. Und das Argument geht so, das ist auch ein ganz altes. Stellen Sie sich einmal vor, wir haben eine Studie, so etwas, sagen wir mal, 700 Patienten, klinische Studie, und da kriegen einige ein gewisses Medikament, und die anderen kriegen den Placebo. Und dann können wir natürlich jetzt einmal schauen, wie viele Männer jetzt mit dem Medikament genesen, also 81 von 87 insgesamt, 93% genesen. Und hier haben wir die Genesungsrate ohne. Also wenn ich das richtig ausrechne, bin ich nicht so gut drin, habe ich den Rechner machen lassen, 87%. Sieht also so aus, als wenn das Medikament was nützt, weil 93 ist höher als 87. Und das ist für die zweite Gruppe, die wir betrachten, hier mal die Frauen, dass sie jetzt an zweiter Position betrachtet werden, sehen Sie mir nach, das hat da nichts und so weiter. Ne? 73% genesen und 69% mit Placebo genesen. Also scheint auch hier das Medikament zu wirken. Und diesen Effekt, den ich hier ausnutze, das ist so ein Paradoxeffekt. Wenn ich das hier jetzt mal zusammen addiere, auch das habe ich den Rechner machen lassen, dann ist es nicht mehr so klar. Sehen Sie, dann ist 78% mit dem Medikament genesen und 83% ohne Medikament. Das sagt uns doch ganz einfach, das ist einfach gar nicht schlau, das Medikament zu nehmen. Ja? Das ist ein Beispiel, was nicht von mir ist, aber ich versuche das möglichst theatralisch vorzutragen. Ja, ja, okay. Naja, also habe ich hier nochmal zusammengehört. Also für Männer funktioniert das, für Frauen funktioniert das. Ich habe nicht alle Folien aus meinen Vorlesungen ins Deutsche übersetzt. Das wird Ihnen nicht wirklich den Abend versauen. Wenn ich die beiden zusammen betrachte, dann funktioniert das nicht. Ja, und nu? Das sind eure Daten hier, die gebe ich euch. Und jetzt solltet ihr da was draus lernen. Ja, und was macht ihr jetzt? Ja, Schulterzucken. Das ist genau richtig. Genau die richtige Geste. Weil man weiß nicht, was man jetzt nehmen soll, gell? Das weißt du nicht. Das steht in den Daten nicht drin. Was brauchst du? Du brauchst einfach jetzt ein Modell. Und zwar erstmal sozusagen informell. Naja, wir müssen einfach die Wirkmechanismen in diesem System analysieren und verstehen. Causal Reasoning, wenn man das in der Zeitung verkaufen würde. Kausales Schließen hört sich schon viel profaner an, aber die Idee ist doch wie folgt. Wir fragen uns, warum funktioniert das weniger gut bei Frauen? Naja, wenn man das dann biochemisch untersucht, liegt es halt am Östrogen. Das ist bei den Frauen in der Regel in einer höheren Konzentration oder Rate vorhanden, nicht? Und ja, da ist das Medikament halt nicht so gut. Überhaupt hat das Einfluss auf die Genesung bei dieser speziellen Krankheit, die hier betrachtet wurde. Allerdings sind Frauen natürlich viel, viel, viel genauer und akribischer in ihrer Medikamentenauswahl und die nehmen einfach auch die Medikamente eher als Männer. Ja, die laufen da immer so durch die Gegend und wollen dann nicht. Kennen Sie ja. Frauen sind eher um ihre Gesundheit bedacht. Das darf ich mal so einfach mal postulieren. Steht ja auch auf der Folie. Und ja, und jetzt haben wir natürlich auch viele Frauen, ne? Und wenn ich jetzt einfach aus dieser Kohorte, die an dem Experiment teilnehmen, jemanden ganz willkürlich rausgreife, dann habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit eine Frau herausgegriffen. So. Gut, und wegen des Östrogens funktioniert es halt nicht. Und was heißt das jetzt eigentlich? Naja, wir müssen die beiden Partien, Männer und Frauen, separat betrachten. Ja? Das weiß aber eine Maschine nicht, die nur die Daten anguckt. Und das ist Teil meines Argumentes, dass irgendwie zum Interpretieren von Daten, um also so ein System aufzusetzen, irgendwie so ein Modell benutzt werden muss. Also ich habe hier das Geschlecht, das wirkt sich aus, ob jemand die Medikamente wirklich nimmt. Und hier wegen des Östrogens ist es negativ auf Recovery. Wenn man es nimmt, natürlich wieder positiv. Tatsächlich, wenn man das Modell hat, würde die Maschine alles richtig machen und die Mathematik dazu, die erkläre ich in meinen Vorlesungen, aber nicht heute Abend. Darum kommt es hier nicht an. Aber Sie sehen den Punkt, den ich machen möchte. Ohne Modell kannst du Daten eigentlich nicht auswerten. Das Leidige ist, kann man jetzt diese Modelle aus den Daten gewinnen? Das wäre ja dann die Hilfe. Erst das Modell gewinnen, nicht, und dann den Rest auswerten. Das geht zu einem gewissen Grade. Aber es steckt halt nicht immer so viel in den Daten drin, dass ich all die Pfeile klar kriege. Wo soll ich die dann ganzen Daten herkriegen? Ich muss also damit rechnen, dass ich unter Umständen mal mich entscheiden muss, ob ein Pfeil so rumgehen soll oder ob ein Pfeil so rumgehen soll. Und dann kann ich, wenn ich als Programm, als System so eine Entscheidung fälle, dann kann ich weiterrechnen. Dann kann ich die Daten auswerten, dann weiß ich, ich muss die beiden Partien Männlein und Weiblein separat betrachten. Ne? Aber ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss Annahmen machen und die können sich im weiteren Verlauf des Wirkens unseres Programmes als falsch herausstellen und das System muss sie dann revidieren und neu machen. Das ist also die erste wichtige Voraussicht. Die wird fast überall völlig weggebügelt. Ja. Da wird einfach Daten rein, Programm raus. Die Zeitung schreibt ja nicht Programm, die möchte das ja auch verkaufen. Neuronales Netzwerk raus und dann ist irgendwie KI am Wirken. Sie können das immer durch Magie ersetzen und der Inhalt bleibt komplett gleich. Das Geschlecht ist hier ein Confounder, das ist nur ein Fachbegriff. Das kann man auch studieren. Jetzt ahnen Sie natürlich schon, wenn es immer so wäre, dass man das getrennt betrachten muss, dann wäre es ja auch wieder leicht. Und Sie ahnen es schon, ich kann natürlich auch ein Beispiel aufzeigen, wo man das eben gerade nicht getrennt betrachten darf. Das geht nämlich wie folgt. Wir haben hier ein weiteres Experiment und eine weitere klinische Studie, wieder 700 Patienten. Und jetzt geht es um den Blutdruck. Ja? Und da können wir das Medikament verabreichen bei niedrigerem und bei höherem Blutdruck. Und jetzt gucken wir uns die Zahlen an. Das ist trickreich, damit Sie auch aufpassen. Jetzt ist Withdrug hier auf der rechten Seite. Ne? Ja, damit ist jetzt eigentlich nur Test für den Dozenten, ob der wirklich versteht, was er da zeigt. Das, ja. Also ich habe hier jetzt ein paar Zahlen aus den Sachen hier extrahiert. Also die Genesungsrate hier 87% bei den Niedrigblutdruck, hier dann 93%, das ist einfach nur das Verhältnis hier, ne? Ohne die Medikamentengabe, beziehungsweise natürlich mit dem Placebo, weil sonst, wissen Sie. Und beim hohen Blutdruck haben Sie hier 73 ohne zu 69 mit. Und wenn es denn so wäre, dass man jetzt die beiden Partien immer jetzt separat betrachtet, dann dann ist auch wieder durch. Leider ist es hier nicht so. Wenn wir das jetzt zusammenzählen, dann sehen wir, dass das Medikament statistisch gesehen sehr, sehr wirkungsvoll ist. Und das wäre jetzt die aggregierte Variante versus der, ich deutsche das mal ein, segregierten Variante. Ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber egal. Und jetzt, wenn wir den Wirkmechanismus hier untersuchen, dann sehen wir, der Blutdruck wird gesenkt, aber man hat natürlich Nebenwirkungen oder irgendwie Toxic Effects. Und wenn man beide zusammennimmt, Low und High, dann ist der Toxic Effekt klein. Und wenn man das separat betrachtet, dann wirkt das halt, schlägt das halt voll durch. Und ich glaube, das mal, was ich aus dem Buch, in dem das beschrieben wurde, übernommen ist. Ich bin kein Mediziner. Ich habe die Sachen auch nicht gecheckt. Mir kommt es nur aufs Argument an. Sie sehen, was ich meine. Und eine Maschine weiß das jetzt nicht, welches Modell man sie nehmen soll, wenn sie die Daten auswertet. Ja? Um dann möglicherweise eine Entscheidung zu treffen, ob man diese Medikamente freigibt, ja, oder eben nicht. Und naja, Sie sehen, wenn man das aufmalt, dann ist das ein ganz klein bisschen anders. Also hier ist nicht der Pfeil nach unten, sondern der Pfeil nach oben. Und ja, dann kann eine, mit diesem Modell kann eine Maschine ausrechnen, jetzt bitte die Daten aggregieren. Die Mathematik dazu würde ich jetzt hier nicht vertiefen. Das ist cool, aber kostet mich nochmal 90 Minuten. Und meine Take-Home-Message ist, ohne dieses Modellwissen kann ich die Daten nicht auswerten. Und das ist, glaube ich, ein ganz starkes Argument. Wieder dieser, ich nehme einfach irgendeinen Lerner und lasse das laufen und dann funktioniert das. Ich muss, wenn ich jetzt mir überlege, ich habe so ein Programm, das müsste jetzt Annahmen machen über das Modell und dann kann hinterher rauskommen, dass die Annahmen falsch waren und dann müsste es irgendwie umplanen. Passiert ja auch bei uns Menschen. Ja, wir haben dieses Modell und dann merken wir, ja, das ist doch komplizierter mit den Molekülen und so weiter. Ja, ja gut, wenn Sie noch wieder ein interessantes Buch haben wollen, ja, hier geht es um kausale Zusammenhänge, nicht? Und so ein maschinelles System kriegt irgendwelche Daten und dann, boah, ist das ja komisch, ja, die Asteroiden, die fallen doch immer in die Krater. Boah, habe ich aber was entdeckt durch Data Mining, ja, oder Machine Learning, ja. Ja, okay, nicht, aber woher soll die Maschine das denn wissen, dass das nicht interessant ist? Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Das sind alles ganz einfache Beispiele, Sie können das jetzt beliebig kompliziert machen, dass diese einfache Sicht, wie sie uns vorgegaukelt wird von den Gang of Four-Firmen, dass es einfach nicht funktioniert. Wir müssen viel mehr Wissen da reinstecken. Und jetzt mache ich mal weiter. Jetzt gehe ich mal auf interessante Aspekte der KI ein. Ich meine, ja, wir können natürlich Assoziationen machen. Ja, also nicht nur kausale Sachen, erstmal Assoziationen, was sehe ich denn? Ja? Und ja, dann habe ich Interesse daran, hier den Heiligen Gral zu identifizieren, nee, das ist nur ein Glas, das Glas zu identifizieren, nicht? Und hier irgendwas, irgendein Spülmittel oder irgendwie sowas. Das kann ja sehr nützlich sein, ja. Tun Sie Ihre Dinge auf diesem Bezahlding und der scannt das und dann ist das durch. Dann müssen Sie nicht alles einzeln immer piep, piep und piep, piep und auf das Band und wiegen und ach, forget it. Das ist sinnvoll. Aber so ein System soll halt nicht nur Spüli von Bechern unterscheiden können oder Hunde von Katzen, sondern soll natürlich auch was tun. Ja? Haben Sie denn Lust, Ihre Sachen in Ihren Einkaufskorb reinzutun? Nee, niemals. Ja. Soll der Supermarkt doch so ein kleines Roboterchen da installieren, dass das in Ihre Tasche reinsortiert oder in Ihren Plastikkorb, den Sie gleich mitnehmen können. Also so ein System, was nur irgendwas klassifiziert, das ist eigentlich nicht wirklich cool. Ja. Das System muss auch was tun. Haben Sie ein Schachprogramm auf Ihrem Rechner? Haben Sie ein Schachprogramm auf Ihrem Rechner? Sie haben ein Schachprogramm auf Ihrem Rechner. Was würden Sie denn sagen, wenn das Schachprogramm in Ihrem Rechner nur klassifizieren würde? Du stehst aber scheiße. Und dann auch sagen, ja, sag mir doch mal, was ich ziehen soll, damit es besser wird, damit ich noch ein Remis hinkriege. Sehen Sie, was ich meine? Also intelligente Systeme, komme ich gleich nochmal auf den Begriff, muss aber tun, sonst ist es einfach nicht spannend. Ja. Na, könnte auch ein OP-System sein, selbstverständlich. Ja, das ist jetzt medizinische Anwendung, könnte auch sein. Ich würde das jetzt nicht nur auf den Einkaufskontext münzen. Aber so ein System kann auch sich überlegen, was passiert wäre, wenn es etwas anderes getan hätte. Wäre ich nämlich nicht rechtzeitig mit meinem Auto in die Werkstatt gefahren, dann wäre ich heute auf der Autobahn liegen geblieben und Sie hätten jetzt keine Chance, diesen Vortrag zu hören. Das heißt, Sie hätten sich hinsetzen können, aber ich wäre nicht da gewesen. Dann überlegt sich so ein System, ja, ich muss wohl mein Auto ordentlich warten lassen und kann schon anfangen zu planen, wann denn da der beste Tag wäre. Und Sie sehen, es steckt noch viel mehr dahinter, als einfach nur Hunde- und Katzenbilder zu klassifizieren. Ja, agieren, aber auch überlegen, was passiert wäre, hätte man was anderes gemacht. Sehen Sie, was ich meine? Ja? Und deswegen finde ich KI eine wirklich faszinierende Wissenschaft. Nur was in den Zeitungen steht, das finde ich nicht, einfach nicht interessant. Also das ist so die Frage, was könnte man besser machen? Ich meine, wenn Sie wollen, können Sie das als interne Generierung von Daten, was wäre wenn, und jetzt wird es mal aufgeschrieben, ne? Nehmen. Wenn Sie da Interesse haben, dieses wunderbares Buch, das ist alles Prosa, was ich empfehle, nichts mit Formeln. Ja? Die Einsicht kommt nicht aus Formeln. Manchmal braucht man Formeln, um die Einsichten zu gewinnen, die man dann in Prosa aufschreibt, das ist klar. Ja, ich sage ja, solche Systeme sollten handeln und das war eigentlich auch schon vor 40 Jahren, 50 Jahren vollkommen klar. Das ist keine Einsicht, die ich mir jetzt ankreiden kann oder auf mein Revers heften kann. Die KI ist nicht nur Datenanalyse mit sogenannten KI-Methoden. Ja. Wenn wir Systeme betrachten, die auch handeln, wird es richtig interessant, argumentiere ich. Und die ersten Sachen gingen halt um ganz einfache Szenarien. Wie kriege ich diese Blockswelt in diese Blockswelt transportiert mit dem Greifarm, haben Sie ja eben gesehen. Das ist aber tatsächlich schon schwierig genug, aber die Handlungen sind natürlich relativ eng umrissen. Ja? Nehme Block und tue ihn auf den Tisch und da muss nichts sein, darf nichts sein und bla 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 bla. Können wir jetzt uns alles auseinander frickeln. Also relativ starre Sachen. Ja? Und wenn man dann irgendwie ein Dreieck hat als Block, dann funktioniert es nicht. Weil das alles so austariert ist, dass das genauso mal just im Mang so funktioniert. Sehen Sie, was ich meine? Diese Systeme sind natürlich unheimlich zerbrechlich und für die reale Welt ja natürlich so nicht zu gebrauchen. Aber das war ja auch Forschung von vor 50 Jahren. Und was wir eigentlich betrachten, ist jetzt das, was ich einen intelligenten Agenten nenne. Agent kommt von agere, das heißt handeln auf Lateinisch. Und das ist eigentlich der Kern der KI. Also eigentlich wollen wir Handlungen bestimmen nach Auswertung von Eingaben, also das, was der Agent sieht, Ihre Spüliflasche. Ne? Die haben wir jetzt in Bounding Box und nehmen wir mal an, das ist jetzt doch ein bisschen gelöst, dass man mit Gummi die Flasche richtig greifen kann. Nicht? Zu doll ist nicht gut, weil dann Spüli, ne? Riesenschweinerei, Schweinkram beim Edeka, nicht? Das wollen sie nicht. Das ist nicht so einfach. Viele Robotikthemen sind absolut noch ungelöst. Aber ich bin auf der abstrakten Ebene unterwegs. Also der Agent soll seine Aufgabe erfüllen, der soll mir das in meinen Korb tun. Ja? Und man kann das so sehen, dass er irgendwie eine Belohnung kriegt für das, was er macht. Und die Belohnung, so als Nützlichkeitsmaß, wie es auch genannt wird, Utility, die soll er irgendwie lokal maximieren. So stelle ich mir vor, dass er programmiert wird. Und dann bewältigt der Agent nämlich Folgendes, er überlegt sich, was kann ich denn machen, um meine Aufgabe, die mir zugeteilt wurde, zu bestimmen. Und wenn Sie das Anfangsszenario nehmen, wir beide, Herr Stepanek, wir beide diskutieren und dabei fällt mir ein, ich brauche noch Informationen und gebe das einem System als Aufgabe. Ne? Ja? Und so stelle ich mir das vor. Und dann hat er die Aufgabe und dann versucht er, meinen Informationsbedarf zu erfüllen. So ist meine Sichtweise. Ja? Und naja, wenn er die dann erfüllt, ja, dann, ja, bin ich schon beeindruckt, würde ich mal sagen. Also man baut immer neue Sachen, sodass man eigentlich sagt, das kann man jetzt gerade nicht. Und dann ist man eigentlich beeindruckt. Und ich würde mal sagen, das Beeindrucktsein des Menschen, das wird häufig dazu genutzt, zu sagen, so ein System ist intelligent. Das ist extern intelligent, wenn Menschen beeindruckt sind. War früher beim Schachspielen so, hat man nicht gedacht, dass man es kann, ne? Dann, ich komme noch drauf, ein paar Jahre vor dem Go-Spielen, hat man auch gedacht, boah, ey, ja, so richtig cool. Ja, aber mehr steckt auch nicht hinter diesem Intelligenzbegriff. Sehen Sie, was ich meine? Ne? Beim Schach sind wir mittlerweile nicht mehr so beeindruckt. Und von dem Du-stehst-Scheiße-Schachprogramm sowieso nicht. Ja? Das beeindruckt mich gar nicht. Und wenn Sie irgendwelche Musikstücke mit gewissen Techniken erzeugen, kann es auch sein, dass die Leute, die das dann hören müssen, schlicht nicht beeindruckt sind. Das kann passieren. Vielleicht kann man Ihnen dann noch erklären, dass es gar nicht so einfach war, diese Musikstücke automatisch zu erzeugen. Das nützt dann aber auch nichts mehr. Also das ist die externe Intelligenz, die von außen kommt. Innen drin ist da gar nichts im Unterschied zu einem ganz normalen Informatikprogramm, ja, oder zu irgendeinem Stück Hardware. Da können Sie nichts finden, gar nichts. Ja? Glauben Sie mir das. Ja? Das ist von außen und das nimmt natürlich mit der Zeit ab. Nicht? So, sag mal, im Mittelalter waren die Leute richtig beeindruckt, als sie dann die Taschenrechner nehmen konnten und dann den Sinus ausrechnen konnten. Nicht? Das ist ja klar. Damals, als die Taschenrechner noch mit Holzkohle befeuert wurden. Ah, gut, passte nicht ganz. Ja. Sie wissen aber, was ich sagen soll. Ja. Und so ein intelligentes System ist für mich dann einfach so ein Zusammenspiel von Agenten. Das war ja meine Vision. Ne? Ja. Das ist meine Sicht. Und so ein Agent kann eine physikalische Ausprägung haben. Das ist mir aber gar nicht so wichtig. Ich kann auch irgendeinem Lautsprecher oder irgendeinem Mikrofon meine Sachen mitteilen. Oder vielleicht werde ich einfach nur aufgenommen und hinterher stellt man fest, Herr Möller hätte jetzt genau ein Getränk gebraucht und dann hätte jemand das gebracht und so wäre alles cool. Brauche ich aber nicht. Das ist der Punkt. Die KI dreht sich eigentlich um diese Idee des Agenten. Wenn man das nicht hat, ja, dann ist alles nur Cats-and-Dog-Picture-Classification. Dann ist langweilig. Und ich bin da manchmal etwas ruppig. Vielleicht ist einer jetzt traurig, der das bisher anders gesehen hat, aber damit muss ich dann leben. Und wenn wir jetzt mal den Agenten angucken, dann wird vieles viel klarer. Also der Agent hat irgendwelche Sensoren, er bekommt Eingabedaten. Das heißt im Jargon immer Percepts. Und im Deutschen nennen wir das dann Perzepte, das ist so ein Terminus Technikus-Wort. Und was will er denn? Naja, er will irgendwie den Zustand der Umgebung jetzt schätzen. Ja? Derjenige, der mir das Getränk dann bringt, Sie müssen da jetzt rüberklettern, das ist ganz schön aufwendig, wenn Sie mir das jetzt bringen wollen. Ja, nee, vergesst es. Ja, Sie müssen einen Plan machen als Agent, ja, wie Sie mir das jetzt herkriegen. Andere müssen, naja, und so weiter. Ernsthaft? Sie würden die Umgebung analysieren und feststellen, ich hätte gerne ein Getränk. Ja? Das ist jetzt sozusagen der erste Schritt irgendwie. Und dann brauchen Sie einen Plan, wie Sie mir das Getränk bringen, wenn Sie das als Ihre Aufgabe jetzt annehmen. Sehen Sie, was ich meine. Ja? Das ist ja nur ein Denkbeispiel. Ja? Und naja, irgendwie würden Sie die Aktion dann ausführen oder jemandem sagen, bring du ihm das, der besser sitzt oder wie auch immer. Und noch für möglicherweise eine Erklärung geben. Ich habe gedacht, du brauchst ein Getränk. Ja? Und wenn Sie mich völlig erstaunt angucken, dann würden Sie dann noch eine Erklärung geben. Ich habe gedacht, du brauchst jetzt dein Getränk. Sehen Sie, was ich meine? Ja, das ist wichtig. Ja. Und natürlich können wir für diese Vision Machine Learning gut gebrauchen, das ist ja klar. Zur Entwicklungszeit oder ich nenne das mal zur Konfigurationszeit können wir jetzt dieses Modul, was uns die Prielflasche mit einem Bounding Rectangle in dem Videosignal darstellt, jetzt irgendwie generieren. Das ist ja eine tolle Sache. Irgendwie müssen wir es hinkriegen, können das auch programmieren, aber das ist egal. Ich kann da sehr schön Machine Learning, Data Mining, wie Sie es nennen wollen, einsetzen. Und wenn ich mir jetzt Gedanken mache, was die nächste Aktion sein soll, Sie planen natürlich eine ganze Aktion, über den Tisch klettern, machen sich Gedanken, dass die Dose dabei nicht ausschütten, die geben erstmal die Dose ihrem Nachbarn, klettern dann über den Tisch, dann nehmen sie vom Nachbarn die Dose und so weiter, ne? Machen sich so einen Plan. Das müsste so ein Agent ja auch machen und das ist Teil dieses Moduls. Und warum soll man da, um das zur Entwicklungszeit auszugestalten, nicht Machine Learning verwenden? Finde ich vollkommen okay. Und vielleicht haben Sie auch noch eine Machine Learning-Strategie, um die Erklärung zu angemessen zu generieren. Für mich vollkommen in Ordnung. Aber Sie sehen meine unterschiedliche Sicht des Einsatzes von Machine Learning. Da wird nicht bei jedem Machine Learning-Prozess eine KI erzeugt. Das ist Schwachsinn. Ja, ja gut, und dann läuft das los. Dann haben wir die Laufzeit oder Deployment Time, wie Sie das nennen mögen. Ne? Und dann, ja, dann führen Sie Ihren Plan aus. Irgendwann, ne, sind Sie dann hier und so weiter. Das läuft jetzt. Und ja, Naja, wenn wir jetzt tatsächlich jedes Mal, wenn dieser Agent was machen soll, annehmen, dass er jetzt so umständlich alles durchplant, dann wird das eine ziemliche Ressourcenverschwendung. In Situationen, wo der Agent den Zustand analysiert und sofort weiß, was zu tun ist, da würde man nicht komplex planen. Das muss man schneller hinkriegen, sodass man dann diese Entscheidung treffen kann. Altbekannte Situation, ja, ich stehe im Schach, dann muss ich sowieso irgendwas machen, um den König zu retten. Da brauche ich gar nicht über andere Züge nachdenken. Manchmal kann man noch was dazwischen setzen, aber wenn es Schach mit dem Pferd ist, dann geht es halt nicht mehr. Dann muss ich den König setzen, da brauche ich gar nicht lange denken. Und naja, wenn man dann soll es viel schneller gehen, sehen Sie, was ich meine, ja? Dann muss es eigentlich schneller gehen. Und irgendwann merkt das System, ja, vielleicht bin ich außerhalb meiner Kompetenz, ne, in einem Zustand, den ich bisher nicht gesehen habe, dann muss das System wieder anfangen, der Agent, immer wieder genau nachzudenken, wie kriege ich denn meine Aufgabe erfüllt. Dann läuft es einen Tick langsamer wieder. Und so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz ordentliche Sicht. Ja, da ist auch keine Magie mehr. Ja, die Einzelschritte sind noch beliebig kompliziert, aber es kommt Licht ins Dunkel der Magie. Ne? Und gut, irgendwann ist dann vielleicht das System kaputt gegangen, dann wird es forensisch analysiert, dann versuchen wir die Historie zu analysieren. Auch das ist ein Betriebsmodus. Ja? Will ich jetzt auch nicht vertiefen. Und wenn wir jetzt so planen, wir machen das natürlich nicht mit Ihnen und dem Bier und viel zu, wenn Sie das tatsächlich ausschütten, was ein Schweinkram, so also können wir das natürlich nicht machen. Wir machen das mit einfachen Szenarien. Wir wollen einen Zustand dann in den anderen überführen. Und naja, Sie sehen schon, wie man es machen muss, nicht? Sie können das C auf den Tisch legen, Sie könnten das C auch auf das B legen, dann wäre das aber irgendwie dumm. Also, aber es ist einfach ein Suchraum, den Sie jetzt haben. Ne? Das sieht jeder. Da muss ich hinschinschen, dass ich das dann hinkriege. Und naja, wenn es dann ein Dreieck ist, dann kann's, oder eine Kugel, dann geht es nicht. Gell? Und das war am Anfang dieser Entwicklung immer das Problem, das war einfach recht zerbrechlich, zu Deutsch brittle, Neudeutsch. Und ja, da haben die Leute irgendwann angefangen, darüber nachzudenken. Und das war eine ganz wichtige Sache. Und da hat die Firma DeepMind Bahnbrechendes geleistet. Und zwar sind die eigentlich mal losgegangen, diese Zerbrechlichkeit, dass das nur für ganz dedizierte Sachen funktioniert, zu vermeiden. Sie sehen, hier haben sie Schach, aber vielleicht ist das, was man da machen kann, auch für Autoreparatur irgendwie so. Das ist von Google, das fand ich irgendwie cool, das Bild. Das sind schicke Farben. Ja, jetzt ernsthaft. Ja, 2016 gab es den Aufsatz mit AlphaGo. Da hat man das Go-Spielen geknackt mit ganz extrem vielen Daten, mit viel Anwendungswissen und die Regeln des Goes waren in dem System irgendwie reinprogrammiert. Und immerhin, das war eine Leistung, dass man da diesen Weltmeister schlagen konnte. Das, wenn ich Ihnen jetzt einen Computer gebe und ohne Ausbildung, glaube ich nicht, dass Sie das in einer Woche haben. Ich will Ihnen aber auch nicht zu nahe treten. Das war eine Leistung. Und dann hat man gesagt, ja, das ist schade, dass man immer noch die Daten braucht, was der Mensch gespielt hat. Und dieses ganze Domänenwissen, Springer am Rand ist eine Schande und so weiter. Ja, ich weiß, das gibt es beim Go nicht. Irgendwelche Konstellationen, das Spiel kann ich halt nicht. Ja. Das wollte man nicht, weil das ist ja alles wieder genau auf irgendein Spiel hingetriggert. Sehen Sie, was ich meine? Ja? Die Idee war, kann man nicht so etwas generieren, wenn man nur diese Regeln vorgibt und daraus quasi automatisch ein System generieren, was richtig stark spielt. Und das fand ich extrem cool. Das haben sie dann hinbekommen, so ein Jahr später. Hat gar nicht lang gedauert. Das ist immer so. Man veröffentlicht erst das, was eigentlich nichts taugt, und dann hat man aber schon die richtige Sache und kriegt nochmal wieder ein Journal. Nein, ich will nicht glauben, das stimmt nicht. Ja, gut. Und wie das geht, will ich Ihnen auch gleich noch schildern. Das ist eine richtig, das war ein großer Fortschritt. Und dann hat man gesagt, naja, wenn das für Go funktioniert, ich gebe die Regeln vor und das System kriegt es raus, einen sehr guten Spieler zu erzeugen, dann sollte man das auch für Schach hinkriegen und für, wie heißt das Spiel, Shogi, das kann ich jetzt nicht. Ist egal, das ist auch so ein Brettspiel, kannst du setzen und schieben und so weiter. Und Naja, das war die Verallgemeinerung. Und das Ding hieß AlphaGo Zero, weil eben nicht mehr Springer am Rand ist eine Schand irgendwie reinprogrammiert wurde, sondern man eben nur die Regeln hatte. Und hier hat man die Regeln dann für verschiedene Spiele gegeben. Und das heißt das System AlphaZero. Und naja, das war schon mal ein guter Fortschritt. Sie sehen, so ein System kann seine Leistung verbessern, wie das geht, zeige ich gleich, ohne jetzt, dass das Schachregelzeug reinprogrammiert worden ist. Das ist natürlich schon ein, das ist schon cool, finde ich. Ne? Und naja, dann hat man gesagt, ja, das ist also super, das machen wir immer so. Ne? Dann hat man gesagt, ja, das machen wir auch für Videospiele. So, kennen Sie doch, Asteroids, ja, musst du immer links und rechts und kennen Sie doch. Ja? Und ich führe das immer nicht so gern vor, wir sind immer die Computer kaputt, wenn ich dann die Tasten. Haben Sie gemerkt, ja, das ist ja jetzt blöd. Das ist ja gar nicht so einfach. Weil bei diesem Asteroid-Spiel, was ist denn da ein gültiger Zug? Wann darfst du denn da Pfeil nach rechts drücken? Wann darfst du schießen? Sehen Sie mal, es gibt Sachen, da gibt es nicht so schicke, du darfst diesen Zug machen und den nicht und so weiter. Ja, deswegen haben sie dann irgendwann angefangen, das auch zu bearbeiten. Da kannst du eigentlich nur dein Bild nehmen als Zustand und dann muss das System lernen, wie ich eben sagte, hast du dieses Bild, drückst du den Pfeil. Also diese einfache Abbildung von Zustand, der liegt direkt vor, da ist nichts verschwommen oder so, gell? Dann weißt du, du musst Pfeil drücken, gell? Ganz schön viele Zustände beim Asteroid-Spiel, glauben Sie mir. Das muss man schon ein bisschen geschickter machen. Aber Regeln hast du dann nicht, hast keine Chance. Ja? Und deswegen haben sie dann 2020 ihre Überlegungen veröffentlicht und haben gesagt, nee, das kann man auch ohne Regeln lernen. Die muss man gar nicht vorgeben. Und das war natürlich schon cool. Was sagt uns das? Das sagt uns, die Wissenschaft der KI macht wirklich Fortschritte. Weil diese Zerbrechlichkeit, die kann man aus dieser Perspektive doch durchaus überwinden. Sehen Sie, was ich meine? Das fand ich extrem faszinierend. Ja. Und ja, hier sehen Sie wieder unseren Agenten. Der Agent hat jetzt die Analyse des Spiels, der hat jetzt die Bestimmung des nächsten Zuges und jetzt sehen Sie, dass er eigentlich immer weiter lernt, denn wenn er jetzt einen Zug macht, der scheiße ist, dann sieht er das ja gleich, dann hat er gleich verloren und dann kann er sagen, der Zug war ja wohl nicht gut, das kann er sich ja dann irgendwie zurecht merken. Und was passiert da eigentlich? Naja, wir haben, hier ist das mit Go, wir haben den Spielzustand und dieses System muss jetzt einfach sagen, was sollte ich denn als nächstes ziehen oder wo sollte ich mein Plättchen hin tun, wenn Sie hier wollen, durch Säulen angedeutet. Ne? Ja? Ne? Und je höher die Säule, desto mach das mal so. Brett, da setzen. Brett, da setzen. Ne? So. Und naja, das kann man ja machen. Und dann sieht man, wie man mit dieser Strategie, die man hier stehen hat, verfährt. Wenn man immer gewinnt, dann ist die Strategie okay. Wenn man verliert, indem man gegen Menschen spielt, ne? Das ist keine gute Idee, ja. Die Menschen spielen so langsam, ja, so langsam, ja. Das ist keine gute Idee. Wenn also das eine Go-Spielprogramm gegen ein anderes Go-Spielprogramm spielt, ne, möglicherweise gegen sich selber, kann es ja kopieren, ja? Dann stellt es fest, ja, mit einer gewissen initialen Strategie fahre ich nicht gut, dann müssen Sie ein bisschen ändern. Und dann ändern Sie so lange daran rum, kleine Änderungen in diesen Höhen, der nimmst du das nächste Mal, also wahrscheinlich das ist der beste Zug, ja, können dann dazu führen, dass man sozusagen seine Spielqualität verbessert. Man bekommt also hier noch ein bisschen mehr, nicht nur die Spielposition, sondern auch noch Feedback. Das wollte ich hiermit andeuten. Und das wird natürlich auch berücksichtigt. Da kann ich die internen Modelle des Funktionierens entsprechend aktualisieren, ändert man immer so ein klein bisschen, vielleicht hier geht mal irgendwas hoch, das ist doch auch ein guter Zug und so weiter. Und das System tatsächlich, AlphaGo, funktioniert genau so, aber man kann ja, wenn man Zeit hat, auch ein bisschen suchen. Ich probiere mal diesen scheinbar guten Zug oder ich probiere mal einen Zug, den hatte ich noch nie ausprobiert. Ich ziehe jetzt mal so und dann rechne ich mal durch, dann ziehen Sie wieder, jetzt müssen Sie Ihren Desk umklappen. Nee, das geht jetzt, ja, danke. So, und dann ziehe ich wieder, ne? und dann ziehen Sie, jetzt haben Sie keinen zweiten Tisch, ne? Ja, danke, sehr gut. So, ja, aber Sie sehen, man kann da auch ein bisschen rechnen, so das durchspielen, was Sie ja auch machen, ne? Kann man ja machen. Und dann braucht man natürlich für die jeweiligen Situationen auch irgendwie eine Positionsbewertung. Und was ist jetzt eigentlich daran interessant? Wenn Sie alle Positionsbewertungen speichern, wie viele Stellungen gibt es und jedes Mal war gut oder schlecht irgendeine Zahl, das können Sie nicht repräsentieren. Die Idee war, eine Funktion zu lernen, hier mit kaskadierten linearen und nichtlinearen Abbildungen, wie das genau funktioniert, ist nicht so wichtig, um dann von diesem Zustand eine Bewertung zu kriegen. Und wenn das ein Spiel ist, das man nicht kann, so springe am Rand ist eine Schand und tu das Ding in die Mitte und die Dame diagonal und die Läufer alle nach vorne gerichtet, was, ne? Wenn du das nicht hast, dann kriegst du das natürlich langsam raus. Und wenn Sie da 1 Milliarde Spiele schon mal gespielt haben, natürlich nicht gegen Menschen, das funktioniert nicht, sondern gegen andere, dann werden diese Systeme immer besser. Ja, das ist die Kernidee gewesen. Sie finden das in der Zeitung häufig als selbstlernende KI. Der Begriff ist natürlich bescheuert. Ja, Sie haben jetzt aber die Idee verstanden, wie es geht, auch wenn Sie die Details jetzt nicht sehen. Das ist also cool schon. Ja. Man darf das nicht so irgendwie bescheuert benennen, dann hat man irgendwann Marmelade im Kopf. Diese Rückkopplung, dass meine Spielstrategie was taugt oder nichts taugt, das nennt man auch Reinforcement. Ja, da können Sie erstmal ein System bauen, das macht schon mal was. So, wenn ich dagegen spielen würde, würde ich gar nicht merken, dass das System noch nicht optimal spielt. Ich würde sowieso verlieren, vermutlich. Ja. Ja, und naja, deswegen spielt kein Programm mehr mit mir. In jedem Fall, diese Rückkopplung nennt man Reinforcement Learning. Und das möchte ich hier in der Animation einfach darstellen, dass man diese Modelle immer aktualisieren kann. Natürlich nicht nur zur Entwicklungszeit. Das ist pretty lame. Ja. Das ist ein lame duck. Wenn das System handelt, dann muss es sehen, wie es seine Modelle aktualisieren kann. Dann wird es erst interessant. Diese Idee, ich baue mal so eine KI und die tut es dann, ja, forget it. Das ist einfach Unfug. Gerne Frage.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie kommt das jetzt raus, ohne die Regeln zu kennen? Also erlernt er die quasi, indem er immer, wenn er gegen die Regel verstößt.
Ja, wenn er gegen die Regel verstößt, dann kriegt er die rote Karte und dann gibt er das auf. Ja, danke für den Hinweis, ja. Ja, er lernt die Regeln dann quasi nach und nach, ja. In den Best Move oder in den, wenn er sozusagen einen Move macht, der nicht geht, haben Sie recht, ja. Aber es funktioniert, sehen Sie, was ich meine. Danke. Ja. Was haben Sie denn jetzt für einen Plan? Ich glaube, Sie sind jetzt echt gut drauf, ne? 90 Minuten habe ich, ja? Sind Sie noch fit? Ja, passt schon. Gut, also Sie sehen, das dritte Moment, das was wäre wenn, ist in diesem DeepMind-System tatsächlich realisiert. Was wäre denn, wenn ich auch mal dies machen würde? Ne? Und dann ziehen Sie wieder, dann ziehe ich wieder, dann rechnet das System so Sachen durch, dass es dann merkt, ah, das ist ja ein cooler Zug, den hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm. Das, Sie sehen da, wie wichtig es ist, diese Einsichten zu haben, wenn Sie auch solche Systeme analysieren. Hätte ich Ihnen das nicht vorher erklärt, hätte ich mir jetzt im Mund fusselig geredet. Jetzt sagen Sie, ja, ist ja klar, das ist ja logisch, muss er ja haben. Ja, danke, super. Erfolgreiche Vorlesung. Ach, gut. Also eigentlich wird da auch einfach gesucht, wie man sich das so vorstellt. Und Sie sehen, das Plan kann laufen vom Start zum Ziel. Hier ist das so, ich habe die Stellung und weiß gleich, was ich wohl machen würde. Aber Sie sehen, hier ist auch eine Plankomponente drin. Manchmal rechnet das System auch mal Sachen durch, wo es nicht sagt, ich folge dem scheinbar besten Muster oder Rezept. Und dann muss es natürlich planen. Und das ist in der KI eine ganz alte Sache. Ja, da haben Sie einen Startzustand und unser Agent hat verschiedene Aktionen. Und wenn man in einem neuen Zustand ist, dann kann man wieder was anderes machen. Im Supermarkt kann man dann, weiß ich nicht, Rucola kaufen, würde ich nie tun. Das ist was Schreckliches. Ich mag das überhaupt nicht, aber der kann das. Ja. Und naja, wenn jetzt die Aufgabe ist, besorge Milch, Bananen und einen Bohrer, wenn ich ihm das sagen würde, ne, ja, dann sollte er natürlich nicht nur den Bohrer in seinem Basket haben, wie sagt man, seinen Warenkorb haben, sondern auch wieder zu Hause sein. Sie sehen, menschliche Spezifikationen sind immer unterspezifiziert, da muss viel Wissen noch rein. Ja. Aber nehmen wir mal an, dass alles spezifiziert, dass wir unser Zielzustand. Und ja, das können wir uns jetzt überlegen. Also unser Ziel, ich will den Bohrer haben, ich will die Milch haben, will die Bananen haben und der Agent soll wieder zu Hause sein. Dann braucht der Agent jetzt unsere Operatoren, was er denn so machen kann. Er kann irgendwo hingehen, dann ist er da und nicht mehr hier. Er kann was kaufen, wenn er in dem Geschäft ist, dass er es verkauft, was er kaufen will und dann hat er es. Ja, das ist ein bisschen naiv, aber die Idee können Sie schon mitnehmen. So, und was muss man dann machen? Naja, dann muss man sich überlegen, was machst du zuerst? Ja? Kannst du viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das hier dargestellt mit einem Szenario, was ein bisschen einfacher ist. Der Agent zieht sich morgens an, will dann die Schuhe anziehen und die Socken, nicht? Und ja, ist klar, erst die Socken und dann die Schuhe, sind sie alle bei mir, nicht? Anders wäre nicht schlau. Aber ob er jetzt das erst rechts macht oder erst links, das ist scheißegal, ne? Das müsste ich ihm auch nicht vorschreiben, das wäre jetzt Blödsinn, weil würde ich das tun, hätte er ja x-tausend verschiedene Möglichkeiten, sich anzuziehen. Das wäre jetzt völlige Verschwendung, wenn ich das so repräsentieren würde, dass ich jede Möglichkeit voll durchinstanziiert mir zurechtlege. Sind Sie dabei, ne? Was nicht festgelegt werden muss, wird man ja auch nicht festlegen in der Repräsentation. Da sind die Leute schon vor 50 Jahren drauf gekommen, aber irgendwie ist das verschütt gegangen, dass das auch relevant ist für intelligente Systeme. Und jetzt können wir das so weitermachen. Also wenn man die Milch haben will, dann muss man die kaufen. Dann muss man irgendwo sein, wo das verkauft wird. Also rückwärts, wenn Sie so wollen. Und wenn ich den Bohrer haben will, muss ich ihn kaufen. Irgendwo sein, wo das Ding verkauft wird. Und Banane, analog. Und dann sehen Sie, dann kann ich mir das so rückwärts überlegen, ob ich erst die Bohrer kaufe und erst dann die Bananen. Das ist erstmal ganz egal, das wäre unnötig, das zu früh festzulegen. Und dann kann ich mir das jetzt so rückrechnen. Also das sind, wenn Sie so wollen, kausale Beziehungen. Ja? Ich kaufe das und dann habe ich das. Wie mit den Asteroiden. Der knallt da rein und ist da der Krater. Sehen Sie den Punkt? Das ist kausal. Und naja, das Dünnere, das ist dann einfach, machst du vorher. Ne? Also, ja, dann geht das so weiter. Ja? Dann bin ich hier irgendwie am Supermarkt und dann kann ich das da kaufen. Ich will das gar nicht im Einzelnen so vorstellen. Sie sehen, das kann ich jetzt so meinen Plan immer verfeinern. Das am Ende kriege ich das dann hin. Das läuft dann so weiter. Naja, wenn ich im Supermarkt was kaufen kann, dann muss ich da sein, dann muss ich da also hingehen. Nicht? Ja, so läuft das so durch. Für eine Maschine ist das alles, das kann man leicht bauen. Ne? Und ja, in dieser Hardware-Store, wie heißt das auf Deutsch, Baumarkt für den Bohrer. So läuft das so durch, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und ja, hier bin ich at home, das ist dann okay. Sie sehen, dann habe ich mir das so zurecht geplant. Das kostet natürlich Rechenzeit. Und dann kann der Agent sich noch überlegen, ja, wenn ich das jetzt durchführen muss, dann muss ich mich entscheiden. Dann muss ich doch mal sagen, ob ich erst zum Supermarkt gehe oder erst zum Obi. Das kann ich ja nicht, kann mich ja nicht kopieren. Also jedenfalls nicht in diesem Kontext. Ja gut, dann muss ich da Entscheidungen treffen. Die können auch wieder ungeschickt sein, ja, Sie sehen schon, aber das System muss jetzt eine Entscheidung treffen und irgendwann hat man das dann vollständig angeordnet und kann diesen Plan verfolgen. Und dann würde man jetzt erstmal zum irgendwo hingehen, was passiert zuerst? Zu Obi. Einverstanden? Ja, und dann läuft das so durch. Das wäre jetzt die vollständige Lösung. Gut, ich meine, dass man auch erstmal Sachen ungeordnet lässt, hat dann zum Namen geführt UCPOP, Universal Conditional Partial Order Planner. Und jetzt sind wir im Jahre 1992, das heißt 30 Jahre Forschung kam danach und jetzt sind die Systeme unheimlich leistungsfähig. Ja? Da können Sie mit hunderttausenden Variablen mittlerweile was durchplanen, das können diese Systeme alle. Leider diese relativ zerbrechlichen Operatoren, die in einer artifiziellen Welt arbeiten. Aber schon praktisch. Ja, das kann ich natürlich alles nicht vortragen, was in den 30 Jahren erfunden wurde, das ist ja klar. Aber Sie sehen so die Entwicklung. Ich kann jetzt auch mir eine Spielstrategie überlegen, dass auch Elemente des Glücks, also Karten, ne, da ist ja, wie die gemischt sind, und da kann ich mir auch dann überlegen, was müsste ich jetzt machen, damit wahrscheinlich ich dann Full House kriege oder Flash oder so. Ne? Das hat man also auch 2016 geknackt. Ich glaube, das stand nicht in den Lübecker Nachrichten, aber ich dachte, das passt hier ganz gut. Ja. Und das war dann Poker, kam auch durch viele Zeitungen, das war dann Facebook und CMU. Facebook wollte natürlich auch mal bei den KI-Erfindern mitgenannt werden und die investieren dann halt mal da ein paar hundert Milliarden. Ja, ein paar, ja, schon nicht günstig da ihre Teams, gell? Ja, und jüngst hat man dann auch Bridge geknackt. Ja, das hat tatsächlich, fand ich cool, das hat sogar bei der Bridge-Meisterschaft ein ganz kleines, war glaube ich ein französisches Start-up-Unternehmen hingekriegt, einen Bridge-Spieler zu entwickeln mit diesen Techniken, die wir hier gesehen haben, der sozusagen in dem Großmeister, weiß nicht wie das da heißt, Level mitspielen kann. Das ist schon cool. Also wenn Sie ein Start-up gründen, gehen Sie vorher in meine Vorlesung, ja, das kann nie schaden, ja, gehen Sie nicht in meine Vorlesung, gleich Fehlentscheidungen fürs Leben, ja, kennen meine Studenten alle, meine komischen Sprüche. Aber dann haben Sie sozusagen die Info, dass, und auch das Vertrauen, dass mit den Techniken, die Ihnen die Wissenschaft der KI liefert, dass auch kleine Start-ups was Beeindruckendes in diesem Kontext machen können. Und jetzt wieder ernsthaft, viele Leute haben natürlich jetzt auch Angst bekommen, dass das Ganze sie überwältigen könnte. Ne? Und ja, mal gucken, wie viel ich noch habe.
Halbe Stunde,
dankeschön. Ja, Viertel nach haben wir ja angefangen. Sind Sie noch fit? Ja, super. Ja, das war nicht mein Plan. Das habe ich das ja. Ja, Sie sehen ja, die Leistungsfähigkeit ist gestiegen. Und das auch kein Schnacken. Ja? Ich konnte ja begründen, dass diese Zerbrechlichkeit der ersten Systeme tatsächlich, dass man da einen Schritt weitergekommen ist. Das ist also irgendwie kein Werbegetrommel. Das ist schon cool, ja. Ich finde das total faszinierend, dass man da jetzt wirklich weitergekommen ist. Naja, die Leute haben jetzt ein bisschen Angst und sie kennen alle die Geschichte, alle Arbeitsplätze werden ersetzt und so weiter. Ja, das ist schon eine schwierige Kiste. Und man kann sich fragen, wo ist denn eigentlich unser Gedankengang, wo ist der falsch gegangen? Da nehme ich mal eine Argumentation von Stuart Russell, für mich der Urvater der modernen KI. Ja, nicht Lücken. Das sind alles andere Forscher. Wir sagen, die Menschen sind intelligent in der Sicht, dass wir Menschen, ne, unsere Aktionen uns unseren Zielen näher bringen. Ja, ich weiß, einige Menschen sind nicht intelligent, aber die klammere ich jetzt hier aus. Ja, die haben alle lokale Nützlichkeitsmaße und das, was für den einen lokal nützlich sein kann, kann für den anderen natürlich gerade mal lokal gesehen nicht nützlich sein. Und das ist halt das Spannungsfeld von einem intelligenten System, wo dann mehrere Agenten da sind. Sehen Sie, was ich meine? Ja? Es gibt da so einen netten YouTube, ich vergesse immer seinen Namen, der analysiert alles aus Sicht dieser Mehrfach-Agententheorie, so Spieltheorie. Wie heißt der Mann noch? Ich komme gleich drauf. Und naja, wenn wir das so eins zu eins übertragen auf die Maschinen, dann müsste es ja heißen, Maschinen sind intelligent in der Sicht, dass ihre Aktionen ihre Ziele erfüllen. Eins zu eins übertragen. Und wir geben ihnen einfach gewisse Ziele, die sie dann optimieren. Das ist auch nicht aus der KI erfunden worden. Das gibt es in der Regelungstechnik, in der Wirtschaft, in der Optimierungstheorie und auch in der Statistik. Nur, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Maschinen Ziele haben, die sie dann ohne Rücksicht auf Verluste umsetzen. Das wollen wir nicht. Das ist einfach nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen eigentlich auch nicht, dass sie intelligent sind. Wir können das nachher nochmal besprechen. Sie hatten mich schon darauf angesprochen. Das ist eigentlich auch irgendwie Quatsch. Wir wollen, dass sie die Aufgaben, die wir im Sinn haben, erfüllen. Eigentlich sollte es nicht Artificial Intelligence heißen, sondern Beneficial. Ja, wir wollen nämlich, dass die Aktionen der Maschinen unsere Ziele erfüllen. Das ist die richtige Denke. Sehen Sie, was ich meine? Und jetzt sind wir vollkommen weg von diesem scheiß Hunde-Katze-Klassifikationszeug. Jetzt wird das spannend. Ja? Ne? ihre Aktionen unsere Ziele erfüllen. Richtig? Das ist die richtige Sicht. Das ist ein ganz großer Denker in meinem Sinne. Wir wollen dann auch beweisen können, dass das für uns Menschen nützlich ist. Provably beneficial ist da der Terminus technicus. Das ist alles Mathematik, aber die lasse ich natürlich hier weg. Es geht ja hier um die Einsicht, um die Ideen. Und das können wir nur dann hinkriegen, argumentiert er, wenn die Maschinen unsicher sind bezüglich unserer Präferenzen. Ja? Wir sagen, buche die Reise. Und dann versucht das System irgendwas zu machen und dann kommt es mit irgendwas zu Potte und dann merken wir das System, ja, wollte ich das gar nicht. Und dann muss das System irgendwie sehen, dass es eben was Besseres macht. Und jetzt, ja, Sie sehen, das ist also richtig spannend, sich das so vorzustellen. Also, dass ein intelligenter Agent oder ein benefizieller Agent, der sollte seine eigene Aufgabenbeschreibung hinterfragen. Ist das noch die richtige Aufgabenbeschreibung, die ich jetzt verfolge? So muss das sein. Das kann er natürlich nur tun, wenn er unsicher ist bezüglich seiner Aufgabenbeschreibung. Sehen Sie, was ich meine? Ja, das sind ganz wichtige Gedanken. Es gibt da Literatur, die nennen diese für mich profan benannte Aufgabenbeschreibung auch Goal oder Belief oder Desire oder Intention. Das kannst du alles machen, so anthropomorphes Vokabular, nur ich rate da stringent von ab. Ich will kein Neurozeug, ich will kein Goal, ich will kein Belief, kein Desire, das ist einfach eine Aufgabenbeschreibung und eine Kaskade von linearen und nicht-linearen Funktionen. Normale Software hat eine Spezifikation, wenn es gut läuft, und ändert die natürlich nicht. Das mit der Spezifikation, das ist so ein bisschen Wunschdenken, dass man das jemals hinkriegt, nicht? Also jemand programmiert irgendwas und sagt, das ist genau das, was du haben wolltest. Ja, und dann kriegen sie gleich eine Stunde später auf ihrem Telefon das Update für ihre Apps, die sie da drauf haben, weil das eben doch nicht das war, was sie, naja, und so weiter. Aber in der Theorie haben die Programme eine Spezifikation und die ändern sie auch nicht. Intelligente Systeme müssen ihre Aufgabenbeschreibung ändern, weil sonst tun sie nicht das, was uns nützt. Das heißt, da kommt noch was hinzu. Diese drei hatten wir schon. Das kann immer auch mit Rückkopplung verbunden sein und man kann hier auch die Modelle anpassen. Selbstverständlich, das haben wir jetzt alles klar. Und das System muss auch sehen, ob die Aufgabenbeschreibung noch, die es annimmt, noch angemessen ist. Und von mir aus kann man da auch eine Lernkomponente einsetzen. Das ist hochwillkommen, das ist aber nicht der Punkt. Ja, das kannst du machen, aber du machst es anders. Das ist nicht der Punkt. So, und naja, dann hat man oben die Extraktion von Dingen, die man für die Aktionen braucht. Das ist eine wichtige Formulierung. Da erkennt man gewisse Merkmale im Bild, die man dann für seine Aufgabenbeschreibung und die Aktionen, die man machen kann, braucht. Ich kann dir alles Mögliche aus den Daten rausziehen. Wenn ich das nicht brauche, dann wird das System das natürlich tun, ich es auch nicht machen. Das ist ja nur Stromverschwendung. Ich habe eine KI erzeugt. Lesen Sie das nochmal. Ja, was ein Unsinn. Ja. Ja, das wird jetzt spannend. Und dann habe ich den Plan. Ja. Und naja, also wir haben jetzt ja die Idee eingeführt, da gibt es so ein lokales Nützlichkeitsmaß, ja. Und ja, wenn ich die Aufgabe erfülle, dann sollte es so sein, dass ich eine Belohnung kriege, irgendwie intern ein Maß. So müsste man das sich vorstellen, dass das gebaut wird. Dann wird der Agent irgendwie was sich zusammenrechnen, was sein lokales Nützlichkeitsmaß optimiert. So würde ich das mal mir gestalten. Das muss ich natürlich so machen, dass genau das bei rauskommt, was ich gerne haben möchte. Da ist nichts Magie, sehen Sie, was ich meine. Das ist alles sehr gut zu erklären. Ohne Formeln, ohne Programmcode. Ja? Man muss nur Ruhe sich nehmen und mal 90 Minuten zuhören. Also haben wir klar. Und der Agent hat jetzt die Vorstellung, er maximiert sein Nützlichkeitsmaß und wählt eine Sequenz von Aktionen, so wie wir das eben diskutiert haben. Das heißt, ich habe diskutiert und Sie haben zugehört. Aber ich versuche, Sie ja einzubinden. Naja, gut, das hört sich alles da ganz gut an. Und very British könnte es ja sein, dass der Agent, der für mich arbeitet, irgendwie doch nicht so gut funktioniert. Und dann würde ich ihm mal so mitteilen über das Feedback, naja, das, was du da machst, das kann man schon noch verbessern. Ne? Und naja, gut, dann wird das irgendwo ankommen. Und dann sagt der Agent, ja, hoffentlich werde ich nicht abgeschaltet. Denn wenn ich abgeschaltet werde, wenn ich tot bin, dann kann ich ja mein Nützlichkeitsmaß nicht optimieren. Sehen Sie noch die Schießbudenfiguren in dieser einen Slide, wo die Leute Angst haben, ja? Ja, dass man die Dinger nicht mehr abschalten kann. Das ist also schon real. Ich habe es ein bisschen verballhornt, aber das ist schon real. Das ist schon wichtig. Das ist ein tiefer Gedanke. Auch wenn ich es ein bisschen für Sie mundgerecht serviere. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Also, dann kann er sein Nützlichkeitsmaß definitiv nicht mehr erhöhen, wenn er abgeschaltet wird. Dann hat er null Utility sozusagen. Also sagt der Agent, ja, das geht ja nicht. Wenn du mich abschalten wirst, dann kriegst du einen Stromschlag. Ja, das wird das System natürlich nicht zulassen, weil wir das so konzipiert haben. Sie haben ja alle genickt. Ja, ja, doch, hast recht. Ja, das heißt, ich habe Sie auch gar nicht anders zu Wort kommen lassen. Aber so gehen Sie vielleicht mit. Ernsthaft, das ist ein altbekanntes Problem. Das ist nämlich das Off-Switch-Problem. Und ich muss wieder ein Opfer suchen. Wenn ich jetzt sozusagen der Roboter bin, ja, dann sagen Sie jetzt zu mir, Herr Stepanek, Sie sagen jetzt zu mir, hol mir mal einen Kaffee.
Hol mir mal einen Kaffee.
Habe ich vernommen, ja. Und dann, das ist also meine Aufgabenbeschreibung. Und wenn ich das jetzt denke, das Kaffeebecher bringe, ich kriege das ja umsonst, hier ist das super. Ja. Dann würden Sie mir ein Trinkgeld geben. Das wäre sozusagen mein Plan, meine Nützlichkeit. Würden Sie mir ein Trinkgeld, natürlich ein hohes Trinkgeld, hoffe ich. Ja, super. Und ja gut. Und die KI entwickelt sich ja immer weiter, habe ich argumentiert. Die werden also immer besser. Ne? Und ja, so eine eingebaute Nützlichkeitsfunktion, die wird jetzt immer besser realisiert. Naja. Wir werden jetzt schon ein bisschen ins Grübeln kommen. Ja, was ist denn so schlimm an dieser immer besser werdenden KI? Naja, wenn ich jetzt den Kaffee Ihnen gebracht habe, haben Sie mir 1 Euro gegeben, plus der Kosten, das war ja null, dann habe ich 1 Euro verdient. Und dann bin ich ja nicht dumm. Dann gehe ich ja gleich wieder los, ja, und dann hole ich für Herrn Stepanek natürlich gleich den nächsten Kaffee. Erwarte natürlich den Euro, ne? Das ist auch klar. Und wenn ich dann das abgeliefert habe, und dann haben Sie nochmal ein Einsehen, bringe ich natürlich sofort den dritten Kaffee. Nicht? Und irgendwann werden Sie dann schon mal ein bisschen gnatzig. Ja? Ja? Und dann würden Sie mich schon gerne wegschicken, also abschalten. Ne? Und aber ich überlege natürlich als Gutprogrammierer-Agent, wenn ich tot bin, kriege ich keine Euros mehr. Ja, also ich werde mich nicht abschalten, abweisen, sagen wir mal so, abschalten lassen. Sind Sie alle bei mir, ja? Nee. Ja, und jetzt sehen Sie, ja, das ist also irgendwie ein Anreiz, sozusagen, wenn das so realisiert ist, dass ich dafür sorge, dass ich nicht abgeschaltet werde. Und Sie sehen, so darf man die Systeme nicht bauen. Das ist ein Konstruktionsfehler, ja? Hat auch was damit zu tun, dass wir Menschen solche Aufgabenbeschreibungen nicht in ihrer Konsequenz abschätzen können. Sie haben es ja eigentlich gut gemeint. Ich habe Ihnen das ja auch in den Mund gelegt, hol doch mal einen Kaff. Ja? Aber wir meinen natürlich eigentlich nur einen und dann, ne? Aber das ist, wie das immer so ist. Nehmen Sie mein erstes Szenario. 2 Menschen unterhalten sich, brauchen Info. Die werden nicht alles durchspezifizieren, was diese Info bedarf. Ja? Das kann man vergessen. Die Systeme müssen adaptiv sein und wir dürfen sie nicht so konstruieren, dass sie den Kaffee nicht irgendwann nicht mehr bringen. Sind sie alle bei mir, ne? Das ist schon nicht so easy und das ist das klassische Beispiel für das ungewünschte Verhalten, vor dem die Menschen Angst haben, ne? Das ist natürlich ein bisschen raussetziert, das sehen Sie natürlich auch, aber das bringt es auf den Punkt, gell? Und ja. Das liegt daran, dass es unterspezifiziert ist. Und naja, eigentlich müsste man das so formulieren. Also Kaffee hätte mich jetzt für mich einen höheren Wert gegeben, alles andere bleibt gleich. Ja, es könnte ja sein, dass jetzt hier ein Feuer ausbricht. Dann wäre das mit dem Kaffee ziemlich scheißegal, ob das ein klein bisschen einen höheren Wert kriegt. Dann gibt es ganz andere Probleme. Ja. Alles andere bleibt gleich. Es bricht halt kein Feuer nicht aus. Sehen Sie, was ich meine? Ja, ja gut, haben wir klar. Dann lass uns das mal einmal, eine Formel, muss dann eine Formel haben. Ja. Eine Formel will ich machen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben... Ich weiß ja nicht genau, was Herr Stepanek mir für Trinkgeld gibt. Ich rechne natürlich mit einem Euro, aber manchmal gibt er mir auch nur 70, manchmal gibt er mir sogar 1,30 €. Also ich habe da so eine gewisse Varianz. Nicht? Also Mittelwert und so eine Varianz. Das ist super, da braucht man eine Gauss-Kurve, die ist super. Können Sie sich so vorstellen. Und naja, hier ist negativer Utility, hier ist positive Utility und wenn das sozusagen gegeneinander aufgewogen wird, dann sagt der Agent, ich kann jetzt hier nichts verdienen. Wenn ich jetzt sage, ich bringe Kaffee, dann muss das ja eigentlich dazu führen, dass diese Mittelwertgeschichte nach rechts kommt. Also ich denke mir schon, dass ich einen Euro kriegen kann. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Ne? Und jetzt kann ich das nochmal ausrechnen. Das, was ich weiß ja nicht, ob Herr Stepanek heute spendabel ist oder nicht. Ich habe also nur den erwarteten Nützlichkeitswert meiner Aktion. Da muss ich also im Prinzip jeden Wert, der auftreten kann, minus unendlich, minus 1000, 0, 1000 und so weiter, ne? Immer mit der Wahrscheinlichkeit mal nehmen, dass dieses Ereignis eintritt. Also jeden Wert x mal nehmen mit f von x, das ist diese Kurve da, diese. Ne? Und das dann integrieren. Habe ich für Sie mal geplottet. Da oben ist das Ding hier nochmal dargestellt. Und wenn man dann x mal f von x integriert, Sie sehen, dann ist das irgendwie positiv. Ne? Das ist eine positive Fläche und ein bisschen geht noch ab. Dann wird der Agent also sagen, ja, das nehme ich mit. Ich erwarte mir da einen Gewinn daraus. So, das wird alles gut funktionieren. Nur, dann muss es natürlich auch so sein, dass wenn der Kaffee da ist, dass das dann ins Umgekehrte schlägt oder zumindest, dass ich da keinen Gewinn mehr erwarte. Wenn das so nicht ist, ne, dann bringe ich ihm Kaffee, bis der Arzt kommt oder bis Herr Stepanek weg ist. Dann bringe ich immer noch Kaffee. Ich kriege natürlich irgendwann keinen Taler mehr. Das ist das Reinforcement Feedback. Dann merke ich, ja, das ist jetzt wohl doch nicht so schlau gewesen. Aber sehen Sie, was ich meine. Aber Herr Stepanek ist dann weg und dann ärgert er sich, weil er den Vortrag nicht zu Ende hören konnte. Ja, also eigentlich, ja, scheint es einfach zu sein. Ihr könnt das auch so sehen. Also egal, was man macht, wenn man irgendwo was verdienen kann, dann ist immer eine latente Gefahr da, dass man sich nicht abschalten lässt. Das muss man ja immer irgendwie regeln. Ne? Und wir können das ja irgendwie so modellieren, dass unser Agent irgendwie unsicher ist über sein Ziel. Und er plant. Die beste Aktion, also hier R wie Ralf, wie Roboter, wollte ich sagen. Ne? Ich könnte jetzt agieren. Ja? Und Herr Stepanek, Sie sind wieder der Human. Und wäre dann auch irgendwann mal dran. Das war diese Idee, diese Überlegung eben. Ich kriege dann irgendwie eine Utility. Nicht? Und dann plane ich das mal so durch. Ich plane in die Zukunft, ne? Wie wir das eben gesehen haben mit Have Milk und so weiter. Und naja, dann habe ich mein Nützlichkeitsmaß, rechne das aus. Oder ich schalte mich selber ab, dann verdiene ich natürlich nichts. Also das wird wahrscheinlich nicht gewählt werden. Und dann könnte ich sagen, ich lasse erstmal Herrn Stepanek entscheiden, ob er mich abschaltet. Dann habe ich natürlich Zero Utility. Ne? Oder ich darf dann weitermachen, sagt Herr Stepanek als Human. Und dann ist Ralf wieder dran, der Robot. Ja? Und er könnte dann agieren. Und Sie sehen, was wir machen müssen. Wir müssen die Nützlichkeit von diesem Ding ein bisschen höher machen als die Nützlichkeit von diesem. Dann hat der Roboter eine Neigung dazu, dieses zu machen. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Das ist nichts Magie, so müssen wir den intern bauen. Und da können wir einen TÜV für einführen. Das kann man ja prüfen. Ja, das ist so ein kleines Beispiel für ethisches Verhalten. Die Systeme lassen sich abschalten. Das ist natürlich ruppig. Brutal schwarz-weiß, aber ich denke, das ist schon mal tauglich, um einen ersten Gedanken dahin zu drängen. Und naja, das kann ich sogar beweisen. Ja, wenn der Agent sein lokales Nützlichkeitsmaß maximiert, dann lässt er sich abschalten von Herrn, also ich lasse mich abschalten von Herrn Stepanek, weil in dem Model fahre ich besser bei. Und mein Motto: Don't just talk about ethics, verify it. Das ist eine richtig coole Perspektive auf die KI. Ich habe noch viele Minuten. Die Welt ist leider nicht so schick mit den Go-Steinen. Und mit dem Kaffee ist das doch auch ein sehr ziseliertes Beispiel. Stellen Sie sich mal, ist immer noch eine artifizielle Welt, aber stellen Sie sich mal vor, unser Roboter, unser Agent, der kann jetzt Aktionen durchführen. Hier steht er und jetzt kann er hochgehen, runtergehen, up, down, right, left. Und die Welt ist nicht deterministisch. Der kann da rutschen, außer wenn er nach vorne gehen oder hochgehen und kommt nach rechts ab. Gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wenn er hochgeht, hier 0,8 Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Manchmal geht er nach rechts und manchmal geht er nach links. Das ist halt Pech, ne? So ist halt die Welt. Kann man nicht annehmen, dass alles funktioniert. Jetzt wird es wieder interessanter. Wieder ein Level drauf, ne? Wieder interessanter. Wir sind in unserem Denken schon extrem weit, ja? Denken Sie, wie wir angefangen sind. Ich habe eine KI erzeugt. Jetzt sehen wir, dass wir Aktionen nicht notwendigerweise so durchplanen können, dass sie wirklich auch so passieren. Wieder ein Level in Spannung drauf. Ja? Und was kann denn passieren, wenn ich sage, ich habe mal eine Plansequenz up und right, Sie sehen ja, dann kann es passieren, dass ich hochgehe, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rutsche ich nach rechts ab. Und wenn ich dann noch, also vom up, ja, up, der Plan, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rutsche ich nach rechts ab, da oben. Ne? Und wenn ich dann noch nach rechts gehe, dann kann es eben sein, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch nach unten geht. Wenn ich hier bin, gehe ich nach rechts, gehe ich aber eigentlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch nach unten. Hier dengel ich gegen die Wand. Wenn ich hier bin, gehe ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach rechts oder auch nach unten. Wenn ich das mal so durchkalkuliere, kann ich überall sein. Naja, nicht ganz überall, aber Sie sehen, das sind die Möglichkeiten. Nicht alle Positionen sind gleich wahrscheinlich, ne? Geht das normalerweise in der Folie so ein bisschen langsamer durch, aber Sie haben den Eindruck, ne? Also die Aktionen sind nicht deterministisch und ich kann das nicht alles absolut durchplanen. Ich muss mit der Unschärfe umgehen. Und jetzt wird die KI wiederum interessanter. Die KI als Wissenschaft, wie man solche intelligenten Agenten fachgerecht baut. Und Sie haben gesehen, dass es notwendig ist, die Wissenschaft zu studieren, um fachgerechte Sachen zu machen. Off-Switch-Problem. Na gut, im Prinzip könnten wir das ja so machen. Dann haben wir 9 mögliche Zustandssequenzen, die können Sie auch Histories nennen, so im Jargon, und Sie haben 6 mögliche Final States. Nur in einem haben Sie das erreicht, was Sie haben wollen, up, right. Der Rest sind Sie noch nicht fertig. Und das ist auch der Grund, warum man einen Plan nicht blind ausführt. Ja, man wird natürlich immer, wenn man einen Plan ausführt, den ersten Schritt machen und dann wird man gucken, wo bin ich denn jetzt? Und dann stellt man fest, wenn ich in 4-2 bin, dann nach rechts zu gehen, wie der Plan es vorsah, ist nicht mehr besonders schlau. Das, ja, Sie sehen, ich muss nicht den Plan blind arbeiten. Jetzt habe ich einen Anglismus begangen. Ich darf nicht den Plan blind arbeiten, wenn ich effizient mache. Ne? Blind abarbeiten, sondern ich muss den Zustand jedes Mal wieder nehmen. Aktion, erstes U, Perzept, analysieren, entscheiden. Sie sehen, wie wichtig dieser Kreis ist. Ne? Wenn ich den nicht im Kopf habe und rede über KI, dann habe ich eigentlich eine Marmelade im Kopf. Ja. Sie sehen das. Wenn man das nicht hat, dann ist man, da kommt man nicht durch. Und naja, jetzt können wir das nochmal ein bisschen komplizierter machen. Ich kann ja sagen, hier kriegst du Utility 1 und da fährst du dich im Sand fest. Ja? Und das ist so ein bisschen so ein Beispiel. Wenn der Agent jetzt nach rechts oben will, weil er seinen Strom, seine Batterien aufladen muss zum Beispiel. Und da kann er sich jetzt, weil das Gelände schlecht ist, auch mal festfahren. Und ja, ich überspringe das mal, ich erkläre das so ohne diese Formeln. Wenn er jetzt hier losläuft, dann wird er natürlich hoch und rechts einplanen. Er weiß natürlich, das kann auch schief gehen. Aber such is life and then you die. Was soll er denn machen? Wenn er weitergehen will, muss er ein bisschen was riskieren. Ja? Alle meine Studenten, haben Sie lange nicht mehr gehört, richtig? Ja, ja. Aber Sie sehen, wie wichtig diese Begriffe alle sind. Wir sehen das ja. Was will ich denn eigentlich sagen? Wir wollen ja eigentlich nicht unbedingt die optimale Sequenz. Weil ich war ja am Anfang darauf aus, dass das Ding sich richtig scheiße schnell drehen soll. Ich will das ja gar nicht alles analysieren. Ich will das ja gar nicht mühsam durchplanen. Ja? Zustand weiß ich, was ich machen muss. Zustand weiß ich, was ich machen muss. Richtig? Und dann müsste ich jetzt eigentlich das alles vorher durchplanen, dass, wenn ich hier bin, ich nicht den kürzesten Weg gehe zum Batterieaufladen, sondern, weil ich weiß, wenn ich hier bin, ist es schon so, dass ich mich festfahren kann und diese Wahrscheinlichkeiten richtig gewählt sind, dann stellt das System fest, bist du in diesem Zustand, fährst du lieber den Umweg. Das kann man jetzt machen, die Details erzähle ich nicht. Da wird also sozusagen geplant, was das erwartungsgemäß beste Verhalten ist. Das nennt man Policy. Zustand, was soll ich machen? Zustand, was soll ich machen? Das wird vorher ausgerechnet zur Entwicklungszeit. Oder, wenn der Agent sagt, ich komme mit dem, was ich jetzt mache, nicht klar, kann er das auch zur Laufzeit tun. Das ist natürlich viel interessanter, als wenn das ein Mensch macht und so weiter. Ja, richtig? Sie sehen, hier kommt noch was hinzu, nämlich Planen oder Anwendung dieser Policy. Damit Sie richtig spüren, dass wir Menschen auch sowas haben, gebe ich Ihnen folgendes Beispiel. Sie sind bei sich zu Hause und Ihr Partner oder umgekehrt Ihre Partnerin hat den Mülleimer woanders hingestellt. Ja? Und Sie können sicher sein, noch 3 Wochen später rennen Sie zu der alten Position, weil Sie das so eingebaut haben. Ja? Richtig oder richtig? Ja, so ist das. Weil wir natürlich viele Dinge nicht durchplanen und nicht drüber nachdenken. Zustand, Aktion. Gut. Das läuft jetzt also los. Dann irgendwann stellt man fest, ich bin in einem bekannten Terrain und dann läuft es dann schnell. Und irgendwann merkt man wieder, jetzt muss man wieder aufpassen. Und so weiter und so weiter. Jetzt kommen wir nochmal zum Mars Rover. Das ist jetzt ein System, das ist irgendwo. Und ich kann das nicht fernsteuern, das lange Signallaufzeiten, das kann ich nicht tun. Und der heißt ja Perseverance, Ausdauer oder Durchhaltevermögen. Der muss jetzt da durchhalten. Der ist plötzlich, der hat eine Aufgabe, ja, und dann merkt er, soll irgendeine Bohrung nehmen, ja, und dann merkt er, da ist aber der Stein viel zu hart. Dann ist das nicht schlau, wenn er sagt, ich bohre jetzt hier so lange, bis mein Bohrer stumpf ist. Ja, der muss jetzt merken, die Aufgabenbeschreibung, die war jetzt zwar okay, aber das geht jetzt einfach nicht. Und dann kann er nicht sagen, ja danke, dann bin ich ja fertig. Ich kann ja hier nicht bohren. Wunderbar, ja Geld ist weg. Ja, Sie sehen, wie wichtig das ist, was ich gesagt habe. Der muss sich sagen, ich bohre dann vielleicht doch noch an einer anderen Stelle. Ja. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Ich bleibe in den 5 Minuten. Sie sehen, Reinforcement Learning, das braucht man. Und das kann man, also man kann das nicht alles in eine KI gießen. Ja, das geht nicht. Schachspielende Programme müssen so langsam mit anderen zusammenspielen und besser werden. Die Systeme müssen dafür aber auch agieren. Ja? Irgendwas mit Machine Learning zusammenkloppen und dann ist es das. Das ist völlig absurd. Wir müssen auch akzeptieren, dass die Maschinen vielleicht mal am Anfang nicht perfekt arbeiten. Das müssen wir akzeptieren. Die müssen sich langsam verbessern. Das zu betrachten zur Entwicklungszeit, aber eben agieren auch zur Nutzungszeit oder Deployment Time oder wie Sie es nennen wollen. Damit müssen wir klarkommen. Wir haben bei dem Perseverance-Ding keine Fernsteuerung, wie bei den Drohnen, wo man jetzt immer noch hier bei uns, also das geht da einfach gar nicht. Und was ich argumentiert habe, unser Perseverance-Roboter sieht Daten und er braucht Modelle, die er möglicherweise auch verwerfen muss, wenn er feststellt, ach, die Welt ist ja da ganz anders. Da gibt es ja doch Wasser und das ist gefroren und dann drehen seine Räder durch und dann kann ich sagen, ja, hier kann ich ja nicht fahren. Nee, danke, dann bin ich jetzt durch hier mit meiner Aufgabe. Ja, und der muss halt seine Annahmen mal sozusagen revidieren. Und dann muss er mal sagen, jetzt benutze ich meinen Strom und mal muss er sagen, jetzt rechne ich das nochmal durch. Und Sie können sicher sein, wenn die Sonne nicht scheint, dann wird er nicht anfangen zu rechnen. Das ist nicht schlau. Ja? Das kann er machen, wenn die Sonne scheint, wenn die Solarzellen funktionieren. Und Sie sehen, das sind schon interessante Sachen. Und dann muss er wirklich sich fragen, ist meine Aufgabenbeschreibung noch nützlich? Kann ich nicht was Besseres machen, indem ich was Ähnliches tue? Und ich sage natürlich nicht, dass intelligente Systeme einfach zu entwickeln sind. Ja, wir müssen sie ja auch verstehen, wir müssen sie kontrollieren können. Deswegen habe ich von diesem TÜV gesprochen, vom Verifizieren, dass das System fachgerecht erzeugt wurde. Und schlimmer noch, dass es sich, wie es sich auch immer weiterentwickelt, fachgerecht weiterentwickelt. Nicht in irgendeine Richtung, die wir nicht haben wollen. Das ist scheiße schwierig. Aber sie sind jetzt eigentlich fit. Wir müssen zeigen, dass die beweisbar beneficial sind. Ja. Man sieht so häufig sowas. Ja. KI ist quasi alles maschinelles Lernen, ja. Fast nur Deep Learning. Also das ist alles nicht falsch, aber ich sehe es eher so. Ja. Also, und wenn man dann Projekte macht, wo die Lernkomponente dann eine Rolle spielt, dann ist das noch der kleinste Teil von den Entwicklungskosten von dem Projekt. So ist das leider. Die sind jetzt richtig fit. Ja. Ja. Klar, wir können jetzt auch sagen, ja, mich interessiert eigentlich nur die Bildverarbeitungskomponente. Der ganze Agent, der interessiert mich nicht. Finde ich auch vollkommen okay. Es könnte ja auch ein Tumor erkannt werden. Absolut in Ordnung. Dann sauge ich quasi da ein Teilmodul ab, eine KI-Methode, die für mich in einem anderen Kontext wichtig ist, und dann baue ich das in irgendeine Anwendung ein. Absolut in Ordnung. Ich nutze KI-Methoden, aber ich habe Ihnen jetzt vermittelt, was meine Vision ist, KI-Forschung zu betreiben. Klar kann man eine Methode nehmen und auch ein bisschen ranpuzzeln und ein bisschen verbessern. Das ist nur nicht meine Vision. Weil meine Vision ist, dass wir den Agenten betrachten und ich möchte da irgendwann hinkommen. Wenn ich also 120 bin, dann denke ich, können wir das erreicht haben. Ja, dann habe ich also mindestens noch 20 InformatikerInnen-Generationen aus. Ich habe nur noch 9 Jahre. Ja, da müssen wir jetzt schneller arbeiten. Ne? Ich danke fürs Kommen. Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben. Und there's much more to AI than meets machine learning. Ich glaube, ich habe die überzeugen können. Herzlichen Dank.